Und trotzdem werden die Menschen, die Pornografie konsumieren wollen, werden das tun. Und dann glaube ich lieber in einem Rahmen, wo sie wissen, hey, und wenn ich was total Doofes sehe, dann kann ich da auch mit anderen Erwachsenen drüber sprechen, weil wenn ich was Verbotenes tue, dann wird die Hemmschwelle, dass ich jemand anders davon erzähle, viel, viel größer sein.
Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich sitze hier heute mit Carsten Müller. Carsten, du bist Paar- und Sexualtherapeut, hast eine Praxis in Duisburg und bist auch Autor von Büchern wie Sex ist wie Brokkoli, nur anders und Von wegen Bienchen und Blümchen. Aber erstmal, was ist denn überhaupt ein Sexualtherapeut? Was macht er denn?
Naja, erstmal danke, hallo, schönen guten Tag. Genau, was macht ein Sexualtherapeut? Ich habe sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche letztendlich. Also ich habe ein großer Teil ist klassisch Einzel- und Paarberatung zu allen Fragen rund um dieses große Thema Sexualität. Und da kann man sich sehr viel mit beschäftigen auf jeden Fall. Genau, und ansonsten mache ich auch relativ viel so im pädagogischen Bereich, dass ich Fachkräfte ausbilde, fortbilde, wir deutschlandweit unterwegs sind. Wir, das heißt, wir sind genommen 7 Angestellte innerhalb der Praxis und genau, sind dann letztendlich da beruflich mit diesem Thema Sexualität unterwegs.
Jetzt geht es hier heute so ein bisschen um Chancen und Risiken von Pornos. Und da beginnen wir direkt mal. Pornos. Also wie sehen denn überhaupt, würdest du sagen, Pornos spielen in der sexuellen Aufklärung eine große Rolle bei Jugendlichen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Teil davon, dass eben junge Menschen auch eben medial in irgendeiner Art und Weise Orientierung suchen. Und dann ist ja, dann sind wir ja schon bei einer spannenden Frage, warum schauen denn junge Menschen oder insgesamt, dann würde ich nämlich nicht nur auf junge Menschen schauen, sondern warum schauen Menschen überhaupt Pornografie? Und ich glaube, dann gibt es unterschiedliche Aspekte. Das eine ist bestimmt auch so ein Part von Lust und dann vielleicht auch Solo-Sex. Ich erlebe aber auch, dass viele Menschen, und ich glaube, das ist dann nämlich der Teil von Aufklärung, den du ansprichst, dass Menschen nämlich auch Pornografie schauen unter dem Aspekt von Eindrücke, wie mache ich denn überhaupt was richtig? Und das ist, finde ich, ein total wichtiger Aspekt, dass ich junge Menschen erlebe, die einfach an anderen Stellen ihre Fragen nicht beantworten. Nämlich von, ja, und wie sieht denn jetzt überhaupt Sex aus? Und wie mache ich denn was? Und wie kann ein Zungenkuss aussehen? Wie kann guter Oralsex aussehen? Und da fehlt es in meiner Auffassung auch an konkreter Orientierung, weil die Erwachsenen dann oft keine konkreten Antworten geben. Und dann liegt es, glaube ich, sehr nahe, dass dann Pornografie das ist, wo man erstmal überhaupt Eindrücke von bekommt. Und dann erlebe ich trotzdem die Vielzahl an junger Menschen, die eine sehr klare Idee davon haben, dass das, was sie da sehen, nicht die reale Welt darstellt. Das ist, ich vergleiche das immer gerne mit Actionfilmen. Da wird auch geballert und trotzdem stirbt keiner und so ist das dann bei Pornos auch.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass viele Erwachsene sich dann auch scheuen, da wirklich explizit Beispiele zu geben, wie das funktioniert. Ich kann mich da, kleine Anekdote von mir,
Ja, ich bin
an
gespannt.
meinen Unterricht erinnern, an meinen Sexualkundeunterricht damals. Das hat angefangen, also wir hatten im Prinzip gar keinen, weil die Lehrerin dann genau dann immer krank war. Und
Komisch, okay.
das einzige Mal, was wir hatten, da hatten wir ein Bilderbuch gekriegt. Ein ganz tolles Bilderbuch, wo ein Mann und eine Frau nebeneinander im Bett lagen und am nächsten Tag war sie schwanger.
Ja, und das ist, glaube ich, genau das Thema. Und dann möchte ich gar nicht sagen, dass Pornografie jetzt total empfehlenswert ist. Darum geht es mir überhaupt nicht. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass nämlich letztendlich viele Menschen an Pornografie konsumieren, in dem Aspekt von, ja, weil ihnen einfach Wissen an keiner Stelle vernünftig vermittelt wird. Und wenn man dann auch auf, und dann ist es ja nicht nur Pornografie, auch wenn man mal bei YouTube schaut oder so, so Fragen rund um Sexualität und wie mache ich denn jetzt was richtig, das sind super oft geklickte Videos. Und das ist, glaube ich, ein Teil davon, wo Menschen eben ja keine Antworten richtig drauf bekommen. Und dann ist es vielleicht auch, und das muss sich dann auch meine Zunft der Menschen fragen, naja, und wie erreichen wir denn diese Menschen, die dann nämlich genau diese Fragen haben? Und ja, und das ist eine spannende Auseinandersetzung. Und dann, wie gesagt, will ich nicht sagen, dass in Pornografie alles gut ist. Ich finde auch, Pornografie ist nicht unbedingt für junge Menschen zu empfehlen, weil wir natürlich dann da Bilder auch in Bezug auf Körper und so weiter haben, die da vermittelt werden, die einfach weit weg eben von dem sind, was tagtäglich zwischen Menschen passiert.
Also, man kennt das ja oft, dass man hört, ja, die klassischen Pornos, die zeigen ja, also es ist ja auch einfach so, die klassischen Pornos zeigen nicht die Realität, die zeigen fiktive Situationen. Siehst du das problematisch?
Ja, na klar, weil das natürlich ein Part ist, dass ich dann oder das Wirkungspotenzial ist, dass es ja meine Idee und meine Bilder von Sexualität prägt. Und dann sind wir natürlich bei sehr klassischen geschlechtlichen Zuschreibungen, dann sind wir bei sehr klassischen Rollenbildern, dann sind wir bei ganz klassischen Körpern und klassisch insofern von, dass er einfach sehr viel Schublade bedient wird, wo man jetzt ja gar nicht weiß. Also mehr Pornografie-ProduzentInnen, die würden sagen, naja, wir bedienen das, was KundInnen wollen. Ja, wollen KundInnen das? Also, ne, das ist ja Henne und Ei und all diese Themen und so. Und darum finde ich, und das wäre für mich ein Augenmerk, was nämlich oft zu kurz kommt. Dann hast du gerade selber gesagt, ja, dann sind da fiktive Situationen. Ja, genau, die sind aber in Hollywood und Netflix-Serien und so ganz genauso. Aber da wird gar nicht so viel Wirkungspotenzial reingelegt. Und ich glaube, das, was tagtäglich in Alltagsmedien auch an Liebe, Partnerschaft und Sexualitätsbildern vermittelt wird, das erlebe ich manchmal deutlich problematischer als Pornografie. Weil das ist nämlich dann das, was normalisiert wird. Ja, das ist klar, kannst du Netflix gucken, na klar, kannst du das und das machen und so weiter. Und dann fängt das ja bei Kindern an. Ich weiß noch, als ich Kind war, da war die Biene Maja, eine Biene Maja, die hatte auch ein bisschen was um ihre, ja, Taille, sagt man das dann? Keine Ahnung, egal. Jedenfalls ist es aber so, dass eben heute die Biene Maja eben eine Westentaille hat. Und das, finde ich, ist schon abgefahren, weil auch das Körperbilder sind. Bob der Baumeister, der auf einmal breite Schultern und Muckis hat. Und ne, dann will ich das überhaupt nicht vergleichen, nur ich glaube, dass wir grundsätzlich darüber sprechen müssen und welche Wirkungspotenziale haben denn Medien insgesamt auf Bilder von Liebe, Partnerschaft und Sexualität.
Hast du da auch immer wieder Leute, die zu dir kommen, wo das dann auch problematisch wird, wo die dann, wo man dann merkt, ja, das hat jetzt so viel beeinflusst in deren Leben?
Ich glaube, es gibt oder. Ich habe, wenn ich an unterschiedliche Situationen denke, dann habe ich unterschiedliche Menschen im Kopf. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Fall, wo ich einen jungen Menschen begleitet habe. Der Mensch hatte Fragen rund um Sexualität. Die Fragen wurden im Aufklärungsunterricht in der Grundschule nicht beantwortet. Da ging es konkret um Orgasmus. Eltern haben gesagt, nee, ist noch nichts für dich. Was mache ich dann? Googeln. Das ist eben das, was einfach im Blut dann irgendwie ist. Und das hat dann eben mehr Fragen aufgeworfen, als dass es irgendwie geholfen hat. Und dann hat das Kind eben, das ist so ein bisschen wie, man fährt am Autounfall vorbei und weiß, man soll nicht hingucken und kommt trotzdem irgendwie hin. Und so war das dann bei dem Kind auch, was dann einfach, ja, Pornografie sich angeschaut hat und nicht mehr so richtig davon weggekommen ist. Und dann ging es wirklich erstmal darum, überhaupt wieder so dieses Bild, was der Mensch dann über mehrere Wochen dann sich angeschaut hat, überhaupt wieder in ein Verhältnis zu bringen. Das ist so das eine, also wirklich auch so konkret mit jungen Menschen zu so Themen zu arbeiten, dann in Bezug auf Prävention mit jungen Menschen zu arbeiten, also im Grunde genommen schon sehr klar, welche Bilder werden mir vermittelt, wie ist das mit den Spermamengen, ist das die Realität, Durchschnittspenisgröße, all diese Dinge, um überhaupt, also weil ich glaube, das braucht es. Es braucht im Idealfall schon ein Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität, was ich habe. Das muss nicht fertig sein, aber schon mal eine Idee davon haben. Und wenn dann Pornografie und Alltagsmedien kommen, wird das Wirkungspotenzial viel kleiner sein.
Also
Und da
praktisch eine
habe ich,
Relation darstellen
ja,
zum, ja.
genau, absolut. Und dann habe ich schon aber auch erwachsene Menschen, die einfach ihren Pornografiekonsum als problematisch erachten und das Gefühl haben, sie wollen das verändern. Und dann gibt es so unterschiedlichste Indikatoren, wo man dann auch sagt, ja, genau. Das ist auch richtig und wichtig. Und dann bin ich immer sehr vorsichtig mit diesem Begriff von Sucht und Pornosucht und so weiter. Ist mir auch erstmal egal, wenn die Menschen was verändern wollen, dann haben die das Recht dazu, dass mit denen dazu gearbeitet wird. Und ich finde, da wären zum Beispiel so ein Indikator von, dass ich Sozialkontakte aufgrund von Pornografiekonsum vernachlässige, dass ich Ausreden suche und Dinge absage, um Pornografie zu gucken, dass ich auf der Arbeit, in der Schule, also dass ich jede Gelegenheit nutze und teilweise, und das habe ich schon auch erlebt, dass Menschen einfach dann Solo-Sex, also auch inklusive Schmerzen dann haben, weil einfach irgendwann Haut so wund ist, dass letztendlich es dann auch wehtut. Und genau, das sind dann schon Bereiche, wo es dann eben auch eine externe Unterstützung braucht, das kriegt man dann alleine nicht mehr hin.
Aber du sagst nicht, das ist jetzt der Durchschnittspornokonsument.
Nein, also wirklich, dann wird mir immer so schnell unterstellt, dass ich so Pornos so hype. Nee, gar nicht. Nur ich glaube, wir müssen uns auch nicht so die Sorgen machen, die in der Allgemeingesellschaft gerade da so drauf geht. Also ich bin sehr weit weg von Generation Porno. Ich bin sehr weit weg davon, dass das alles so schlimm ist. Und dann, ja, sind die Bedingungen am Set oft total problematisch. Dann ist es problematisch, wie dann Bilder von Geschlechtlichkeit vermittelt werden. Das ist alles so, aber das ist ja auch manchmal an den unterschiedlichen Stellen auch ein Spiegelbild von Gesellschaft, weil wir über Rollenbilder und Männlichkeit und Weiblichkeitsschubladen müssen wir sowieso sprechen und dann natürlich auch in Pornografie. Aber die romantische Liebeskomödie in Hollywood, die ist nämlich auch nicht viel besser, weil auch da werden Bilder von Liebe, Partnerschaft und Sexualität gesetzt, die eben auch nicht der Wirklichkeit entsprechen.
Ja, jetzt ist leider nicht zustande gekommen, aber ich hätte jetzt auch noch ein Interview gehabt. Der ist österreichischer Pornoproduzent und der hat sich spezialisiert auf feministische Pornos. Wie ist denn das bei sowas? Hast du davon...
Ja, also letztendlich geht es ja dann, und dann gibt es da unterschiedliche Begriffe. Es gibt auch so Begriffe wie Fair Porn und so weiter. Und das ist ja das, was wir in klassischer Pornografie nie sehen. Also auch, wie werden Szenen ausgehandelt? Sind das Dinge, die auf konsensueller Ebene passieren? Wie sehr haben Menschen auch die Möglichkeit, eben Dinge auch abzulehnen, zu sagen, das möchte ich nicht? Wie wird mit Safer Sex eben auch nochmal umgegangen, was sexuell übertragbare Krankheiten angeht? Das sind alles Aspekte, die dann in sogenannter feministischer Pornografie eben beinhaltet. Ja, aber was nichts ist, das kostet eben auch nichts. Und das ist eben auch ein Teil dann davon, dass das eben, und dann ja auch zu Recht, weil dann die Menschen einfach dann auch Arbeit investieren, dann auch Geld damit verdienen. Und das ist eben nicht das, was, glaube ich, dann die klassischen Porno-KonsumentInnen eben dann erstmal nutzen, weil dann ist es eben oft die For-Free-Seiten und dann werden wir aber nicht diese Inhalte eben nochmal haben, sondern dann muss ich davon ausgehen, dass das eben nicht passiert. Und das wären eben Aspekte, wenn es dann darum auch geht, was könnte ein Gütesiegel sein oder wie auch immer für dann in Anführungsstrichen gute Pornografie, weil dann, das wird nämlich oft verwechselt, feministische Pornografie heißt nicht, jetzt ist es sanfter, zärtlicher oder irgendwas, weil dann habe ich ja auch direkt schon diese Schubladenebenen, sondern es geht einfach um Arbeitsbedingungen, es geht darum, wie die Menschen bezahlt werden, es geht darum, wie konsensuell Szenen bearbeitet werden, es geht eben um einfach vernünftige Rahmenbedingungen. Die Inhalte können am Ende des Tages vielleicht aber ganz genauso sein, aber der Weg dahin, das ist das Entscheidende. Und das wäre eben was, wo die Menschen sich einfach überlegen müssen, sind wir als Menschen, sind wir als Gesellschaft dafür bereit, eben auch Geld zu bezahlen.
Ja, das wird dann vermutlich nicht diese jüngere Generation erreichen, die dann anfängt, Pornos zu schauen, weil die kommen dann da nicht drauf, besonders wenn es dann Geld kostet.
Ja, und die junge Generation, also wenn wir von Menschen unter 18, das ist ja auch ein spannender Part im Rahmen von Pornografie, dass wir letztendlich über was sprechen, was die Menschen eigentlich gar nicht machen dürfen. Ja. Nämlich Pornografie ist in Deutschland ab 18 und trotzdem gehst du genauso wie ich davon aus, dass sehr viele Menschen unter 18 trotzdem Pornografie konsumieren. Und dann sind wir eben in einem Raum, der trotzdem bespielt werden muss. Und das ist eben, also wenn ich mit jungen Menschen dann dazu arbeite zum Thema Pornografie, dann ist es eben, also am liebsten würde ich eben auch so mit Menschen, die 16, 17 sind oder so, schön Pornografie auf Beamer, auf Pause-Taste drücken und dann so eine Szene mal anschauen und das in Relation zu bringen. So, diese Penisgröße, wie realistisch ist diese Penisgröße? Und ne, damit man einfach ein vernünftiges Bild dazu hat. Und jetzt muss man eben über Transferebenen einfach gehen. Also ich mache zum Beispiel, dass ich mit jugendlichen Kunstsperma anrühre, das eben auch in Pornosets genutzt wird, wo wir dann Kunstsperma anrühren, insgesamt darüber ins Gespräch kommen, die dann eben auch abfüllen sollen, wie viel Millimeter, Milliliter, dann eben auch bei dem klassischen Orgasmus eben auch an Ejakulat abgespritzt wird. Ja, und dann habe ich eben genau diese Gespräche, die es dann braucht, um die Bilder, die ich da dann sehe, in Verhältnis zu bringen und weiß, okay, da wird auch nachgeholfen und so weiter.
Das finde ich ganz spannend jetzt. Kommen denn da Ergebnisse bei raus, wo du sagst, oh, das ist jetzt fernab der Realität bei solchen Sachen?
Schon öfters. Das ist das erstmal das Erste ist und dass die Menschen dann erstmal verwundert sind und so, aber das ist ja auch total gut. Also weil nur darüber ich dann reingehen kann, weil das sind dann ja genau diese geprägten Bilder. Und dann glaube ich eben auch bei Penisgrößen, Brustgrößen auch sowas wie die Omnipräsenz von einzelnen Sexualpraktiken, weil wie sieht klassische Mainstream-Pornografie aus? Oral, vaginal, anal und dann wird ins Gesicht gespritzt. Und dann sind das ja wirklich die Ebenen, die wir eben aufbröseln müssen. Und ich glaube, es bringt überhaupt nichts. Und das sage ich auch ganz oft, wenn ich mit Eltern arbeite, das irgendwie zu verbieten oder ähnliches. Sondern da ist für mich Bildung statt Verbote einfach wirklich der springende Punkt. Und dann finde ich auch, dass wir Jugendschutzfilter nutzen sollten und all das. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem werden die Menschen, die Pornografie konsumieren wollen, werden das tun. Und dann, glaube ich, lieber in einem Rahmen, wo sie wissen, hey, und wenn ich was total Doofes sehe, dann kann ich da auch mit anderen Erwachsenen drüber sprechen, weil wenn ich was Verbotenes tue, dann wird die Hemmschwelle, dass ich jemand anders davon erzähle, viel, viel größer sein. Das wäre für mich auch ein wichtiger Teil von Prävention, nämlich auf der einen Seite Kinder, die im digitalen Raum unterwegs sind, darauf vorzubereiten, dass sie vielleicht auf Pornografie stoßen, weil das ist ja auch so, die ersten Zugänge sind von Kindern im Grundschulalter. Und die suchen nicht nach Pornografie, sondern die suchen dann nach süßen Möpsen und finden eben keine Hundebilder. Und genau, darauf vorzubereiten und gleichzeitig dann eben zu gucken, hey, und wenn du doofe Dinge siehst, dann darfst du mit uns darüber reden. Dann kriegst du keinen Ärger und du kriegst auch keine Internetverbote oder ähnliches, sondern dann sind wir froh, wenn du uns darüber berichtest. Und das sind, glaube ich, Dinge, die wichtig sind.
Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, auch so im, wenn man das so sieht, dass das deutlich mehr schambehaftet ist für die Eltern als für die Kinder. Ist das so?
Ach, ich glaube, das kann beides sein. Ich glaube, es gibt auch, also ich glaube, als Jugendlicher will ich irgendwann nicht mehr mit meinen Eltern über Sex reden. und genau, für Kinder ist Sexualität erstmal ein Sachthema. Die sehen das noch nicht durch die Erwachsenenbrille. Und dann wird das eben sehr unterschiedlich sein. Ich empfehle Eltern immer, grundsätzlich Gesprächsangebote zu machen. Das kann ich zum Beispiel auch dadurch, dass ich irgendwie ein gutes Aufklärungsbuch kaufe, das irgendwo im Regal hinstelle und sage, hey, hier vorne gibt es ein Buch zu den Themen. Wenn du da mal reingucken willst, mach das. Und wenn du Fragen hast, dann sind wir da. Dann habe ich ein grundsätzliches Zeichen gesetzt. Hier bei uns, in unserer Familie oder wo auch immer, darf über Sexualität gesprochen werden. Und dann kann es sein, dass ich nicht Ansprechperson Nummer 1 bin. Aber wenn mal irgendwas Doofes ist, dann glaube ich, hat man die Grundlage geschaffen, um dann wieder ins Gespräch zu kommen. Dann sind Eltern oder Erwachsene so ein Netz wie im Zirkus, wo man im Notfall eben reinfallen kann. Und das wären die Aspekte, die ich für wichtig erachte. Und dann geht es nicht um das große Küchengespräch von Born. Jetzt müssen wir mal über Porno sprechen. Ich glaube, das will niemand. Kein Erwachsener und auch kein Kind.
Ja, das wäre es von mir aus auch. Grundsätzlich soweit. Hast du noch Sachen, die du unseren ZuhörerInnen, die ja oft relativ jung sind, noch sagen möchtest?
Ich würde gerne ein Aufklärungsbuch empfehlen, was ungefähr, ich glaube, 1,5 Jahre jetzt mittlerweile ist. Und das ist für mich, gerade für junge Menschen, das Buch rund um Aufklärung, weil in letzter Instanz, man findet im Internet nämlich auch nicht alle Antworten, gerade in Bezug auf Sexualität. Und das Buch heißt Sex in Echt. Da ist der Titel Programm und das wäre auf jeden Fall was ich den Menschen empfehlen würde und ist auch ein gutes Geburtstagsgeschenk, kann man die Eltern auch mal schön in eine interessante Situation bringen, denen auch zu sagen, sie sollen das nicht online bestellen, sondern im Laden gehen und so, dann kann man denen auch direkt mal eine Challenge mitgeben oder von der Oma zu Weihnachten, ich meine, es ist ein bisschen länger noch hin, aber irgendwie so. Nee, ehrlich, das ist total gut, auch in Bezug auf Diversität, Geschlechtlichkeiten, all die Themen mit einer sehr unverblümten Sprache, da kriegt man eine gute Orientierung.
Alles klar. Ja, Dankeschön.
Danke auch.
Salon 5. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein in unsere anderen Podcasts bei Salon 5. Schaut auf Instagram und TikTok unter Salon 5 unterstrich vorbei. Und Carsten, erstmal vielen Dank natürlich auch, dass du dabei warst und uns hier so viel über Pornos erzählt hast.
Danke, bis dann, ciao.
Und ciao.
Salon 5.